Ja, hallo zusammen erstmal. Ich muss, bevor ich anfange, ein paar Warnschüsse abgeben. Es wird etwas abstrakter und theoretischer werden, der Vortrag, als es vielleicht gewöhnlich der Fall ist in solchen Veranstaltungen. Ich mache das nicht irgendwie, um theoretische Onanie zu betreiben oder so, sondern es hat einen ganz guten Grund. Man mag mal ins marxische Kapital reinschauen, da wird man sehen, dass das alles auch recht theoretisch und abstrakt ist. Das liegt einfach an dem Gegenstandsbereich. Der Kapitalismus ist eine sehr real abstrakte Gesellschaft. Ich komme später bei Marx nochmal auf den Begriff der Realabstraktion zurück. Und ich denke, eine Kritik des Kapitalismus und des Imperialismus muss sich auf der Höhe des Gegenstands bewegen. Um schon mal eine erste Spitze gegen Lenin zu formulieren: Wenn er immer nur dort den Marx zitiert, wo er klar und einfach ist, das sind dann die Schriften aus dem Kommunistischen Manifest, dann finde ich das höchst problematisch, weil in der Forderung, dass eine Theorie einfach und klar sein soll, ist schon mal etwas über den Gegenstandsbereich präjudiziert, nämlich dass er einfach und dass er klar ist, und das ist der Kapitalismus nicht. Es ist eine höchst komplexe Vergesellschaftungsform, auch eine sehr destruktive Vergesellschaftungsform. Deswegen seht es mir nach, wenn es etwas theoretischer ist. Ich versuche das so klar wie möglich zu machen, aber ich muss im Vornherein sagen, dem sind Grenzen gesetzt. Ich kann für mich persönlich sagen, warum ich diesen Vortrag mache, hat einen Hintergrund der Tübinger linken Auseinandersetzung. Meiner Ansicht nach ist spätestens nach einem Vortrag von Tilman Tarrach, ich denke, die meisten von euch werden sich auskennen im linken Diskurs in Tübingen, nach dem Vortrag von Tilman Tarrach eine heftige Auseinandersetzung in Gang gekommen, die sich nicht ohne Grund an der Frage des Existenzrechts des Staates Israel festmacht, meiner Ansicht nach. Und ich mache diesen Vortrag hauptsächlich, um mich hier nochmal zu positionieren und auch eine Akteurin dieser Auseinandersetzung nochmal richtig eins vor den Karren zu fahren, nämlich der Marxistischen Aktion Tübingen. Ich werde darauf später zurückkommen. Das Problem ist, ich kann nicht unmittelbar in diesen Konflikt jetzt einsteigen, denn es ist natürlich klar, die Frage der antiimperialistischen Theorie, aber auch die Frage der antideutschen Theorie. Ich werde beide Seiten kritisieren. Ich halte diese Spaltung von Antideutschen, Antiimperialismus in der deutschen Linke für ein großes Problem. Ich werde versuchen, kritisch durch beide Seiten durchzugehen und das zu transzendieren, diese Spaltung. Ich kann aber, wie gesagt, nicht unmittelbar hier in den Konflikt einsteigen, weil natürlich dreht es sich hier um Grundsatzfragen aus meiner Perspektive auch der marxischen Kritik der politischen Ökonomie, den Grundrissen und den drei Bänden des Kapitals. Und ich denke, um hier überhaupt erstmal eine Orientierung in diesem Konflikt zu finden, der nicht nur in Tübingen so ausgeprägt ist, sondern eben auch in ganz Deutschland, muss man sozusagen erstmal diese ganze Geschichte des Marxismus, den Stellenwert von Marx vor allem, aber eben auch wie Lenin und Lassalle, das werden meine beiden Ansatzpunkte sein, wie sich hier kritische Theorie entwickelt. Weil wenn man diese historische Genese des Marxismus nicht reflektiert, Marx und Lenin nicht in ihren historischen Kontext stellt, dann wird das Ganze abstrakt und dann kann man keine Orientierung finden. Ich werde deswegen diesen Vortrag in zwei Teile gliedern und werde zuerst Kant reflektieren, die kantische Theorie als sozusagen Protagonisten der bürgerlichen Aufklärungsphilosophie, und möchte daran anschließend Marx reflektieren, und zwar einen doppelten Marx. Einmal den Marx der Aufklärungsphilosophie und einmal den kritischen Marx, der sich von dieser Aufklärungsphilosophie abhebt. Und dann haben wir einen Maßstab der Kritik, wo man eben tatsächlich auch beurteilen kann, wie steht Lenin und wie stehen Lassalle, also wie besteht der klassische Arbeiterbewegungsmarxismus zu dieser marxischen Theorie. Und ich möchte vorweg sagen, beide haben die aufklärungsideologische Seite von Marx rezipiert und haben den kritischen Marx, den radikalkritischen Marx, über Bord geworfen, vor allem Lenin. Darauf komme ich dann später noch. Der zweite Teil, ich denke, es wird sich, weil es hier einfach so eine logische Zäsur gibt im Vortrag, wird sich im zweiten Teil anbieten, vor dem zweiten Teil eine Pause zu machen. Ich werde in dem zweiten Teil dann sozusagen diese historische Reflexion, die ich versuchen werde zu entwickeln und zu entfalten, anknüpfen an die Frage des Imperialismus, denn darum geht es ja auch. Und vor allen Dingen, was für Metamorphosen durchläuft der Imperialismus im 20. Jahrhundert und dann im 21. Jahrhundert auch. Und wie positionieren sich antideutsche und antiimperialistische Positionen dazu? Heißt, kurzum, erster Teil, historische Reflexion, wird relativ theoretisch. Im zweiten Teil kommt es auf die konkrete Auseinandersetzung an, nicht nur in der deutschen Linke, sondern auch in der Tübinger Linken. Lasst euch von dem Zitat nicht irritieren, dass hier an der Leinwand ist. Das kommt, wird später erst eine Rolle spielen. Wie gesagt, möchte ich erstmal mit der kantischen Philosophie anfangen. Warum will ich mit dieser kantischen Philosophie anfangen? Weil wir werden sehen, dass der Marx tatsächlich von dieser Aufklärungsphilosophie wahrscheinlich mehr von Hegel als von Kant, aber im Grunde genommen ist es das Gleiche, mehr oder weniger, hier problematische Sachverhalte aufnimmt und in seine Theorie einbaut. Deswegen möchte ich anfangen, erstmal sehr was Grundsätzliches über die Aufklärungsphilosophie, das Gesellschafts- und Menschenbild der Aufklärungsphilosophie zu sagen. Ich möchte mich dabei auf die Geschichtstheorie Kant am Anfang berufen. Wen es interessiert, die Schrift heißt Mutmaßlicher Anfang der Menschheitsgeschichte. Und man sieht schon in diesem Geschichtsverständnis der bürgerlichen Ideologen, der Aufklärungsideologen, wie sozusagen schon Probleme entstehen, die später in den Arbeiterbewegungsmarxismus eingegangen sind. Ja, ein Problem zum Beispiel ist, dass bei Kant vor allem in seiner Geschichtstheorie quasi ein Drei-Stufen-Modell der Menschenentwicklung forciert wird. Ganz klar, bei Kant ist die Geschichte der Menschheit ist eine Fortschrittsgeschichte. Ja, also da gibt es immer nur einen aufsteigenden Prozess. Und zwar sieht diese Theorie von Kant folgendermaßen aus. Es gibt am Anfang einen projektiven Urzustand, so möchte ich das nennen. Die Menschen sind faul und in diesem Zustand eben dumm, ja, nach Kant. Und der Eintritt des Menschen, und das ist das Erste, was es festzuhalten gilt, denke ich, der Eintritt des Menschen in die Geschichte passiert dann, wenn er anfängt zu arbeiten. Ja? Also wir sehen sozusagen, ich würde es unter dem Begriff der Arbeitsontologie fassen, die Geschichte der Menschheit besteht aus Arbeit. Arbeit ist für Kant eine sozusagen anthropologische Menschheitsbedingung. Der zweite Aspekt, der den Eintritt in die Geschichte nach Kant festmacht, ist, dass der Mensch zu einem ungeselligen Wesen wird. Das heißt, der Eintritt des Menschen ist nicht nur, wenn er anfängt zu arbeiten, sondern auch, wenn er seine Konkurrenz entwickelt. Die ersten Bestimmungen des Menschen im Eintritt in eben die Geschichte ist, dass er als Konkurrenz und Arbeits, als ewiges Konkurrenz- und Arbeitssubjekt auf die Bühne tritt. Allerdings sagt Kant, und das ist nicht minder spannend, dass wenn der Mensch sozusagen nur in diesem Zustand verharren würde, des Arbeitens und des in Konkurrenz zueinandertretens, würde er sich zerfleischen. Ja? Bellum omna contra omnes, wir kennen das alle. Deswegen ist der erste Schritt in die Gesellschaft, so sagt das Kant auch, der erste Schritt, wo sich eine menschliche Gesellschaft aus dieser Grundbedingung Arbeit und Konkurrenz entwickelt, die flächendeckende Institutionalisierung der bürgerlichen Zirkulationssphäre. Ja? Was heißt das? Wie stellt sich der Kant das vor? Naja, irgendwie diese ganzen Arbeitsmenschen, die sich bekriegt haben, gründen irgendwann Dorfschaften. Indem sie Dorfschaften gründen, fangen sie an, ihre Produkte gegeneinander auszutauschen. Indem sie ihre Produkte austauschen, beginnt sozusagen der gesellschaftliche Entwicklungsprozess. Es gibt eine gesetzliche Regelung dieser Tauschsphäre. Es entsteht Kultur, es entsteht eine Politik, etc. etc. Das heißt, um das zusammenfassend zu rekapitulieren, dieses Menschenbild von Kant. Für Kant ist Arbeit und Konkurrenz eine ontologische Grundbedingung des Menschen und diese ontologische Grundbedingung kann nur kultiviert werden und zivilisiert werden, wenn diese Arbeit und diese Konkurrenz sozusagen durch die gesellschaftliche Zirkulationssphäre gehen. Wenn Waren getauscht wird, da entsteht dann die Reflexion, ja, Geld und Geist, sozusagen die Zirkulationssphäre als die Sphäre der Kultivierung des Menschen, der von Grund auf arbeiten muss und von Grund auf ein Konkurrenzwesen ist. Ich möchte jetzt so ein paar von diesen Zirkulationskategorien anfügen, weil die bei Lenin, auch bei Marx und auch bei Lassalle alle wiederkommen. Also ich habe das in einem Text, den ich kürzlich geschrieben habe, genannt Transzendentalität und Zirkulationssubjektivität. Ne? Also die kantische Philosophie als Legitimation des bürgerlichen Zirkulationssubjektes. Deswegen auch zentrale Begriffe der kantischen Philosophie, Freiheit und Gleichheit. Ja, wir kennen diesen Ruf aus der bürgerlichen Bewegung, der heißt nämlich Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Man sieht schon an der Terminologie, der Sexismus ist in dieser ganzen Sache mitgeliefert. Denn es ist natürlich, wenn sozusagen die Gesellschaft erst anfängt, indem der Mensch als Zirkulationssubjekt am Markt auftritt, dann ist es ganz klar, dass natürlich Freiheit und Gleichheit auch nur sein können, die Freiheit und Gleichheit des bürgerlichen Warensubjektes, des Zirkulationssubjektes. Das heißt, das sind keineswegs positive Begriffe, diese Begriffe der Freiheit und Gleichheit, sondern das sind repressive Begriffe, die abstrakte Freiheit und die abstrakte Gleichheit des Warenbesitzers. Und damit ist natürlich ganz implizit und wenn man sich die ganzen Aufklärungsideologen durchliest, auch explizit eine Drohung verbunden: Wenn ihr nicht als Warensubjekte am Markt partizipieren könnt, seid ihr keine Menschen. Und es gelten auch nicht die Menschenrechte für euch. Deswegen meine These, also ich kann das jetzt alles nur thesenhaft vortragen, sonst wird es alles ausufern, wir können es in der Diskussion gerne vertiefen. Meine These, Rassismus, Antisemitismus und Sexismus sind diesen Werten strukturell inhärent. Ja, eine weitere sogenannte Zirkulationskategorie, die zentral ist für die kantische Philosophie, ist die juristische Ideologie, die damit verbunden ist. Die Warenbesitzer als Besitzer des Privateigentums scheinen nach Kant sagen, über ihr Eigentum willentlich, willkürlich verfügen zu können. Ja, wir werden sehen, wie das bei Marx anders ist, aber es gilt festzuhalten, die juristische Ideologie bei Kant besteht darin, zu sagen, der Mensch kann seine eigenen Eigentumsformen kontrollieren, kann sie willentlich einsetzen. Genau, diese Legitimation des Zirkulationssubjektes führt natürlich dazu, dass es in der Aufklärungsphilosophie das gibt, was es später auch gibt. Ich möchte es ketzerisch nennen, das revolutionäre Subjekt. Hier ist das revolutionäre Subjekt allerdings nicht die Arbeiterklasse, sondern es ist der männliche Besitzbürger. Ja? Ihr wisst alle, das brauche ich nicht groß ausführen, es gab damals Zensuswahlrecht. Das Zensuswahlrecht, in diesem Wahlrecht konnten eben nur die Leute bestehen, die genügend Besitz haben. Das waren die männlichen Besitzbürger. Das heißt, es ist tatsächlich so in der kantischen Reflexion, es gibt hier ein revolutionäres Subjekt, das an sich dafür bestimmt ist, willentlich die gesellschaftlichen Belange zu regeln. Und das ist der männliche Besitzbürger, der klassische männliche Besitzbürger. Ja, damit verbunden ist natürlich auch, ich habe jetzt gesagt, das ist der männliche Besitzbürger. Allerdings muss man natürlich auch sagen, das reduziert sich alles nicht nur auf den Sexismus, sondern wie gesagt, Kant war auch manifest Antisemit, manifest Rassist, wie auch übrigens alle anderen Aufklärungsphilosophen. Da gibt es in der Literatur immer so einen riesen Bandwurm, wo die Leute versuchen, das irgendwie auseinander zu dividieren, vollkommen kontrafaktisch. Mit der Legitimation der bürgerlichen Vernunft sind diese Ideologien strukturell schon gegeben. Man kann sagen, die Leistung von Kant war, dass er eben auch manifest das Ganze ausgedrückt hat. Ich möchte also diesen Subjektbegriff erweitern. Es ist nicht nur das männliche Besitzbürgertum, was hier die gesellschaftlichen Belange strukturieren soll, sondern das westlich-weiße männliche Besitzbürgertum. Ich denke, es ist ganz wichtig, später auch werde ich die Kritik an den Antideutschen forcieren. Dieser Begriff des männlich-westlich-weißen Subjekts, dieser Subjektform, der kommt von der Aufklärungsphilosophie und den gilt es meiner Ansicht nach radikal zu kritisieren. Ja, bevor ich zu Marx komme, ihr werdet sehen, dass all diese Kategorien, die ich hier entfaltet habe, in dem ganzen Durchgang wiederkommen, bei Lenin, bei Lassalle, bei Marx. Was es sicherlich festzuhalten gilt, erstmal ist sozusagen dieses Menschenbild, was die Aufklärungsphilosophie transportiert, nämlich, dass sie sagt, der Mensch ist ein Arbeits- und Konkurrenzwesen, er kann so nicht bestehen und die eigentliche gesellschaftliche, kulturelle Leistung der bürgerlichen Aufklärung besteht darin, dass sie die gesellschaftliche Zirkulationssphäre flächendeckend institutionalisiert. Das gilt es festzuhalten, um den Unterschied nachher auch zu begreifen zu Marx, hauptsächlich zu Marx. Ja, bevor ich jetzt zu Marx komme und auch wieder auf diese Kategorien eingehen werde, muss ich erstmal natürlich auch sagen, vor welchem Hintergrund der Marx seine Theorie entwickelt hat. Wir haben das 19. Jahrhundert, der liberale Privateigentumskapitalismus entwickelt sich, so wie es eben auch die Aufklärungsphilosophen militant durchgesetzt haben, militant ideologisch durchgesetzt haben. Und die erste industrielle Revolution ist in vollem Gange. Das heißt, wir haben eine neue historische Situation, das Aufkommen des Proletariats. Die Proletarisierung der Massen, steigende Arbeitslosigkeit, eben durch diese erste industrielle Revolution. Und das ist der Hintergrund, vor dem der Marx seine Theorie entwirft. Und wenn man das so macht wie Lenin zum Beispiel, der in seiner Schrift, ich glaube, es ist Staat und Revolution, sagt, er will den Massen den unverfälschten Marxismus nahebringen, dann ist das tatsächlich an und für sich schon ein ideologischer Anspruch, weil den gibt es nicht, den grundsätzlichen Marxismus. Ich möchte das nochmal kurz sagen, warum es den gar nicht geben kann. Auf der einen Seite gibt es den grundsätzlichen Marx nicht oder den ursprünglichen Marx nicht, weil der Marx selber in sich widersprüchlich ist. Er lebt zu einer gewissen historischen Zeit, wo er Transformationen der gesellschaftlichen Verhältnisse theoretisch verarbeiten will. Auf der anderen Seite schafft er es gleichzeitig, über diesen historisch beschränkten Rahmen eben der Arbeiterbewegung hinauszugehen und den Kapitalismus in einer radikalen Art und Weise zu kritisieren, als allein schon in der Tatsache, dass es den doppelten Marx gibt, einen, der sozusagen in seiner historischen Form gefangen bleibt und einer, der den Kapitalismus schafft, radikal zu kritisieren, jenseits von dem Arbeiterbewegungsmarxismus. Das zeigt schon, dass es den ursprünglichen Marx nicht geben kann. Es kann den ursprünglichen Marx aber auch aus einem anderen Grund nicht geben. Es ist ja vollkommen klar, dass wenn wir heute den dritten Band des Kapitals lesen, wie es da aussieht mit dem ganzen Finanzkapital, dass wir das aus unserem historisch spezifischen Kontext natürlich ganz anders lesen als ein Mensch aus dem 19. Jahrhundert, wo das Finanzkapital eine ganz andere Konfiguration hatte, eine ganz andere gesellschaftliche Konfiguration. Auch deswegen sozusagen möchte ich mich hier mal methodologisch wehren gegen den Anspruch, es könnte einen grundsätzlichen Marx geben, das gibt es nicht. Das ist ja, dass der Dogmatismus auch letztendlich des Leninismus, der dann ja, zu einigen Schrecken und Problemen geführt hat. Gut, diese methodologischen Reflexionen beiseite gestellt, möchte ich anfangen mit dem bürgerlichen Marx, diesem Marx, der eben sozusagen versucht, die Arbeiterklasse in den ganzen Prozess zu integrieren. Und es ist spannend, dass gerade dieser Marx, der versucht, sozusagen eine Position für die Arbeiterklasse zu formulieren, dass dieser Marx die bürgerlichen Seiten, ja, oder die aufklärungsphilosophischen Seiten rezipiert. Die gehen in seine Theorie ein. Und das möchte ich eben hauptsächlich auch anhand seiner Geschichtstheorie kurz darstellen. Ihr alle kennt sicher, oder die meisten von euch kennt sicher den ersten Satz aus dem Kommunistischen Manifest. Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Ja? Wenn ich meine, dass der Marx hier sozusagen die Kategorien der Aufklärungsideologie oder der Aufklärungsphilosophie übernimmt, dann zeigt sich eben das schon in dieser Klassenkampfthese. Denn für Marx ist die ganze Geschichte von der Antike bis, also für diesen bürgerlichen Marx, sage ich mal, von der Antike bis hin zur Moderne eine Geschichte von Klassenverhältnissen. Das heißt, das, was für den Kant die ungesellige Geselligkeit war, die Konkurrenz der einzelnen Menschen, wird von Marx aufgenommen und auf ein Kollektivsubjekt übertragen, nämlich die Klassen. Es sind nicht mehr die einzelnen Individuen, die ungesellig gesellig sind, sondern es sind die Klassen, die eben in Konkurrenz zueinander stehen. Und zwar nicht im Sinne von einer spezifisch historischen Formation, sondern dieses Klassenkampfparadigma erstreckt sich bei Marx tatsächlich über die ganze Geschichte. Klassenkampf sozusagen als ontologische, anthropologische Bedingungen. Ja, was an diese Klassenkampfteleologie, so möchte ich das im Folgenden nennen, was an diese Klassenkampfteleologie von Marx anschließt, ist, dass sondern nicht nur der Inhalt des Herrschaftsverhältnisses, nämlich der Klasseninhalt, über die alle Jahrtausende der Geschichte erhalten bleibt, sondern auch der Modus der Ausbeutung. Nämlich, für Marx ist es nicht nur so, für diesen bürgerlichen Marx, dass der Kapitalismus, nicht nur der Kapitalismus, sondern die ganze Geschichte sozusagen eine Geschichte von Klassenkämpfen ist, sondern für Marx ist es auch so, dass die Ausbeutungsform über all die Jahrhunderte identisch bleibt, nämlich eben die willentliche Ausbeutung der einen Klasse gegenüber der anderen. Ja, Plebejer Patrizier in der Antike, Feudalherr und Leibeigner im Mittelalter, Kapitalisten und Kapitalistinnen und Arbeiterinnen im Kapitalismus. Heißt, nicht nur der Klasseninhalt, die Form der Konkurrenz bleibt übergesellschaftlich für diesen bürgerlichen Marx, sondern eben auch der Modus, eben die willentliche Ausbeutung der einen Klasse durch die andere, das ändert sich nur akzidentiell im Laufe der Geschichte, bleibt im Grunde genommen aber immer konstant. Was damit auch verbunden ist, und das ist entscheidend jetzt auch für das Weitere, gerade der Marx des Kommunistischen Manifests transportiert hier die Arbeitsontologie der Aufklärungsphilosophie. Denn es ist natürlich klar, wenn quasi im Laufe der Entwicklung dieses Ausbeutungsverhältnis, also die Form der Ausbeutung immer gleich bleibt, muss auch der Inhalt der Ausbeutung über all die Jahre hinweg gleich bleiben, und das ist die Arbeit. Die Vorenthaltung fremder Arbeit ist für diesen Marx in der Antike nur ganz akzidentiell verschieden vom Kapitalismus. Das heißt, Marx transportiert diesen Begriff der Aufklärungsphilosophie von Arbeit, der überhistorisch, nicht spezifisch gesellschaftlich ist. Ja, damit ist natürlich auch schon klar, dass Marx auch ein revolutionäres Subjekt hat, wie die Aufklärungsphilosophie. Dieses revolutionäre Subjekt sind nicht mehr die besitzenden Bürger, männlichen Bürger des 19. Jahrhunderts im liberalen Kapitalismus, sondern das an sich gemachte revolutionäre Subjekt ist das Proletariat. Und auch hier ist es so, dass Marx die juristische Ideologie der Aufklärungsphilosophie übernimmt. Er sagt nämlich, auch das Proletariat kann die Eigentumsform willentlich handhaben, sie sei willentlich handhabbar, nur eben jetzt nicht mehr durch die freien, einzelnen, gleichen Subjekte am Markt, sondern durch das Kollektivsubjekt der Klasse. In der Verstaatlichung, in der Kollektivierung des Eigentums ist das Eigentum unter subjektive, willentliche Gewalt zu bringen. Ich werde zeigen, wie das nachher beim anderen Marx ganz anders ist. Ja, auch verbunden damit ist eigentlich ein Problem, das bei Marx zum ersten Mal so auftaucht, was aber auch schon in der Aufklärungsphilosophie vorhanden ist, nämlich die Frage, was ist der Staat eigentlich in der Gesellschaft? Und auch hier, wenn man das Kommunistische Manifest liest, wird man sehen, so sehr unterscheidet sich die Theorie vom Staat bei Marx nicht von der eines Hegels oder eines Kants, denn er sagt, der Staat ist quasi neutral, er hat zwar einen Klasseninhalt, aber als Form ist der Staat quasi neutral, kann vom Proletariat übernommen werden und ist dann eben auch sozusagen wieder eine neutrale Kategorie, die willentlich, subjektiv durch diese Klasse kontrolliert und strukturiert werden kann. Ja, also was ich mit diesem kursorischen Durchgang, das geht natürlich in diesem Kontext nicht anders, mit diesem kursorischen Durchgang durch den bürgerlichen Marx versucht habe zu zeigen, ist, dass diese Zirkulationskategorien oder überhaupt die Kategorien der Aufklärung, nämlich die Arbeit, die Konkurrenz, die juristische Illusion des Privateigentums, aber auch die Theorie eines revolutionären Subjekts, was an sich durch seine Stellung im Produktionsprozess für die Revolution prädestiniert sei, dass Marx all diese Momente aufnimmt, der bürgerliche Marx, in seine Theorie übernimmt und sie auf das Kollektiv Subjekt der Klasse überträgt. Aber dem Inhalt nach sind diese Bestimmungen und vor allem der Form nach dieselbe, nur sie werden eben nicht mehr auf das männliche Besitzbürgertum übertragen, sondern sie werden auf das Proletariat übertragen. Ja? Das Einzige, was der bürgerliche Marx macht, ist, dass er ein negatives Vorzeichen davor setzt. Ne? Also während Kant noch sagt, warum sozusagen das revolutionäre Subjekt der Aufklärung diese Besitzbürger sind, ganz klar, die haben das Privateigentum, sagt der Kant. Marx sagt im Gegenteil, das Proletariat ist das revolutionäre Subjekt, weil es gerade nicht dieses Eigentum hat, weil es draußen ist aus der gesellschaftlichen Zirkulation und weil es draußen ist, sei es an und für sich dafür gemacht, die Revolution zu vollbringen. Also das ist vielleicht auch so, dass wie die meisten von euch den Marx kennen, wie ihr ihn in der Schule gelernt habt oder wie ihr ihn von antiimperialistischen Diskussionen kennt oder so. Ich möchte jetzt etwas ausführlicher auf diesen kritischen Marx eingehen, das für mich vor allem der Marx der Kritik der politischen Ökonomie, das heißt der 3 Bände des Kapitals und der Grundrisse. Was Marx hier macht, ist etwas grundsätzlich anderes als der bürgerliche Marx. Das sind natürlich Abstraktionen, aber es ist doch einfach eine andere Denklinie im Marxischen Werk selbst. Marx historisiert den Kapitalismus auf zwei Arten und Weisen und historisiert damit auch die bürgerlichen Kategorien, die er als bürgerlicher Marx eben noch quasi im Sinne der Aufklärungsphilosophie als ontologische Kategorien betrachtet hat. Wie macht der Marx das nun? Zum einen sagt er, diese Begriffe, die er benutzt, Arbeit, Staat, Wert, ich komme auf diesen Begriff später noch, Geld, das sind spezifisch moderne Kategorien des Kapitalismus alias des warenproduzierenden Patriarchats. Das wäre also die erste Historisierung. Er geht aber noch darüber hinaus und sagt, es gibt noch eine andere Möglichkeit, eine andere Notwendigkeit, diese Kategorien zu historisieren. Sie sind nämlich keine starre Kategorien, sondern sie entfalten aus sich heraus eine Binnenlogik, eine Binnendynamik. Das wird die Marxische Krisentheorie sein. Das heißt, diese zwei Formen oder diese zwei Ebenen, auf denen der Marx diese Kategorien der Aufklärung historisiert, ist, dass er auf der einen Seite sagt, das sind spezifisch moderne Formen, auf der anderen Seite aber eben auch die Binnenlogik dieser Form, die Binnenentwicklung dieser Form klar macht, dass er sagt, diese Formen sind keine starren Kategorien, sondern im Kapitalismus entfalten sie eine Dynamik, eine objektive Dynamik, wie er später sagt. Und ich möchte sozusagen diese zwei Momente der Historisierung der bürgerlichen Kategorien im Folgenden herausarbeiten. Genau, man muss jetzt zuerst mal fragen, also was ist denn genuin modern am Kapitalismus, wenn ich schon gesagt habe, der Marx versucht das Ganze zu historisieren. Für Marx ist das Skandalon dieser ganzen verrückten Form, wie er den Kapitalismus nennt, im ersten Band des Kapitals, der Begriff der Arbeit. Und zwar der Begriff der Arbeit in einer ganz anderen Art und Weise, wie er sozusagen aus der Aufklärungsphilosophie rübergekommen ist. Marx radikalisiert nämlich den Begriff der Arbeit als eine genuin historische Kategorie. Und jetzt muss man natürlich fragen, was ist so das Entscheidende an dieser Arbeit? Marx sagt, die Arbeit ist die Substanz des Kapitals. Allerdings hat diese Arbeit, darauf habe ich schon hingewiesen, eine spezifisch historische Form. Und wenn man sich mal so die Ausdrücke anschaut, die der Marx im Kapital verwendet, dann scheint gerade dieser uns so selbstverständliche Begriff der Arbeit das größte theoretische Problem bei Marx zu sein. Er spricht dann nämlich von den Arbeitsprodukten als gespenstische Gegenständlichkeit einer bloßen Galerte unterschiedslos menschlicher Arbeit. Und er sagt, die Arbeit ist eine verrückte Form des Kapitalismus. Was heißt das nun, eine verrückte Form? Ich möchte mal versuchen, diesen Begriff der Arbeit zu entfalten, wie er in den ersten Bänden vom Kapital oder im ersten Band vom Kapital hauptsächlich ausgeführt wird. Marx nennt diesen Begriff der Arbeit abstrakte Arbeit. Abstrakte Arbeit heißt für ihn, dass im Kapitalismus zum ersten Mal eine Tätigkeitsform im Umgang der Menschen im Stoffwechsel mit der Natur aufkommt, die vollkommen gleichgültig ist gegenüber dem Inhalt der eigenen Tätigkeit. Die gesellschaftliche Arbeit, die gesellschaftliche Relevanz der Arbeit, und die gesellschaftliche Relevanz ist ihre einzige, da gibt es keine andere. Die gesellschaftliche Relevanz der Waren besteht nicht darin, dass ich hier sozusagen einen Tisch habe, auf dem ich schreiben kann, oder dass wir Stühle haben, auf denen wir sitzen können. Diese konkreten Eigenschaften der Arbeitsprodukte haben historisch-gesellschaftlich im Kapitalismus keine Gültigkeit. Die einzige Gültigkeit, die diese Waren, diese Arbeitsprodukte haben, ist, dass sie Quantifizierung abstrakt menschlicher Arbeit sind. Das heißt, dass sie Quantifizierung von Arbeit ist, die in ihrem Stoffwechsel mit der Natur vollkommen gleichgültig gegenüber dem Inhalt ist. Scheißegal, ob im Kapitalismus Bomben oder Medizin produziert wird, darauf kommt es gesellschaftlich nicht an. Das ist vollkommen irrelevant für den Kapitalismus. Allerdings sagt der Marx, dass die spezifisch moderne Form der Arbeit ist nicht das Einzige, was den Kapitalismus ausmacht. Er hat nämlich nicht nur eine Substanz, sondern er hat auch eine Dynamik. Um diese Dynamik erstmal so vielleicht ein bisschen handgreiflicher zu machen, habe ich dieses Zitat aus dem ersten Band vom Kapital hier drauf geworfen. Ich zitiere es einfach mal. In der Tat aber wird der Wert hier das Subjekt eines Prozesses, worin er unter dem beständigen Wechsel der Formen von Geld und Ware seine Größe selbst verändert, sich als Mehrwert von sich selbst als ursprünglichem Wert abstößt, sich selbst verwertet. Als das übergreifende Subjekt eines solchen Prozesses, worin er Geldform und Warenform bald annimmt, bald abstreift, sich aber in diesem Wechsel erhält und ausreckt, bedarf der Wert vor allem einer selbstständigen Form, wodurch seine Identität mit sich selbst konstatiert wird. Und diese Form besitzt er nur im Gelde. Ich möchte hier das Augenmerk legen auf den Begriff des übergreifenden Subjekts. Der Marx wollte sich mit der Arbeiterklasse nicht anlegen. Hätte er es besser gemacht, dann hätte er hier wahrscheinlich hingeschrieben, des klassenübergreifenden Subjekts. Weil in der Tat, diese Bewegung der Verwertung des Werts ist übergreifend nicht nur für die Arbeiterin, sondern auch für die Kapitalistinnen. Den Zwang, wie der Marx an anderer Stelle sagt, die rastlose Bewegung des Gewinnens zu vollziehen, ist ein Zwang, der klassenübergreifend ist, dem beide, sowohl das Proletariat als auch die Kapitalistenklasse, untersteht. Ich möchte damit übrigens nicht die sozialen Disparitäten nivellieren, darum geht es mir nicht. Aber von der Logik her ist doch vollkommen klar, wenn Arbeiter und Arbeiterinnen denselben Willen zum Kapital entwickeln wie Kapitalisten und Kapitalistinnen, sind sie genauso Charaktermasken. Ja? Hier ist keiner Akteur dieser ganzen Veranstaltung, sondern beide sind gezwungen in diesen Prozess des übergreifenden Subjekts. Ja, sich... Wie man hier an diesem Zitat schon sieht, ist es sozusagen eine andere Reflexionsweise über den Kapitalismus, eine andere Ebene der Kritik. Hier geht es nämlich nicht mehr um subjektive Willen von revolutionären Subjekten, die irgendwie die Gesellschaft kontrollieren, sondern für Marx ist diese absurde Form der Verwertung des Werts, ja, der Aufhäufung von abstraktmenschlicher Arbeit in immer mehr abstraktmenschlicher Arbeit gleichgültig gegenüber dem Inhalt der Tätigkeit, für ihn ist das willentlich nicht beherrschbar. Marx spricht hier von objektiven Gedanken- und Daseinsformen, die immer schon vorausgesetzt sind, beiden Subjekten, dem Proletariat und den Kapitalisten. Um diese objektiven Bedingungen für die Seite des Kapitals, ich denke für die Seite der Arbeiterin ist es klar, für die Seite des Kapitals darzustellen, möchte ich kurz ein bisschen sozusagen die Wertkritik, die der Marx in den drei Bänden des Kapitals darstellt, entwickeln. Es ist natürlich ganz klar, ich habe vorhin gesagt, für Kant ist diese Zirkulationssphäre, sagen die Sphäre der Menschheitsbedingungen schlechthin. Wir haben hier ein vollkommen verändertes Bild, denn mit dieser gesamtgesellschaftlichen Betrachtungsweise hat der Marx einen ganz anderen Zugang zur Frage von Arbeitssubjekt und Konkurrenzsubjekt versus Zirkulationssubjekt. Ja? Denn beide sind für ihn gleich ursprünglich. Es ist nicht mehr so wie bei Kant, dass da irgendwie die Arbeit eine ontologische Grundbedingung ist und die Konkurrenz auch eine ontologische Grundbedingung ist und dann kommt irgendwann das Zirkulationssubjekt und kultiviert diese ganze Chose oder so. Ja. So ist es bei Marx nicht. Ja. Man könnte sagen, den Vorwurf im marxischen Sinne an Kant formulieren, das, was du als Menschheitskampf schlechthin ausrufst, nämlich eben der Kampf dieses Arbeitssubjektes und Konkurrenzsubjektes gegen dieses Zirkulationssubjekt, ist ein, sozusagen eine Projektion, das ist deine eigene Subjektform, die du in die Geschichte projizierst. Und Marx radikalisiert dieses Verhältnis und denkt es radikal dialektisch, das heißt gleich ursprüngliches. Arbeitssubjekt und Konkurrenzsubjekt sowie Zirkulationssubjekt sind gleich ursprüngliche dialektische Einheiten, sie zusammenbilden die bürgerliche Subjektivität. Damit ist aber auch klar, dass diese ganze Zirkulationssphäre nicht mehr der Ort der Freiheit, Gleichheit und so ist, sondern dass diese Zirkulationssphäre eine spezifisch ökonomisch-gesellschaftliche Bedeutung gewinnt, nämlich sie ist die Sphäre der Realisation des Mehrwerts. Während nur die Arbeit nach Marx als Arbeits- und Konkurrenzsubjekt Arbeit schafft, realisiert das Zirkulationssubjekt, das Warensubjekt, diesen Mehrwert auf der Zirkulationssphäre, in der Zirkulationssphäre. Ich werde später nochmal da näher drauf eingehen. Aber mir geht es darum zu zeigen, wie der Marx eben in dieser gesamtgesellschaftlichen Betrachtungsweise sozusagen diese objektiven Voraussetzungen, diese objektiven Gedanken und Daseinsformen entwickelt für die Kapitalistinnen. Und zwar ist es ganz klar, sagt der Marx, jedes betriebswirtschaftliche Subjekt, jedes Unternehmen muss in Konkurrenz zu anderen Unternehmen an der Zirkulationssphäre treten. Das heißt, die objektive Bedingung auch aller Kapitalistinnen ist, in Konkurrenz zu anderen Unternehmen zu treten. Hier gibt es keine willentliche Ausbeutung, sondern in Konkurrenz zu treten ist eine objektive Notwendigkeit für die Verwertung des Werts. Dann kann man sich fragen, naja, wie treten die in Konkurrenz oder warum treten sie in Konkurrenz? Klar, sie treten in Konkurrenz zueinander, um einen möglichst hohen Profit auf sich, auf ihre Produkte zu ziehen. Wie machen sie das? Jedes betriebswirtschaftliche Subjekt ist am Markt verpflichtet, billiger zu produzieren oder zumindest genauso billig zu produzieren wie alle anderen Unternehmen. Das heißt, die zweite objektive Voraussetzung, die sich nicht in Ausbeutung und nicht in Willensbegriffe fassen lässt, ist, jede betriebswirtschaftliche Einheit muss am Markt billiger produzieren. Nun ist natürlich die Frage, wie produziert ein Unternehmen billiger? Dazu möchte ich noch mal kurz einen kleinen Exkurs machen, mitten rein ins erste Band vom Kapital. Ich habe ja gesagt bisher, dass die Arbeit Wert schafft und die Arbeit schafft Mehrwert, der sich in den Waren inkorporiert. Allerdings, wenn wir uns so ein Unternehmen am Markt anschauen, ist ja nicht nur so, dass da lauter Arbeiter und Arbeiterinnen rumhüpfen, sondern es gibt auch noch ganz andere Voraussetzungen dieser Verwertung, nämlich das, was der Markt konstantes Kapital nennt. Maschinen, Produktionsaggregate aller Art. Und entscheidend, um die Marx'sche Theorie zu verstehen, ist, dass der Marx sagt, dass die Arbeitskraft ist die einzige Ware am Markt, sie ist ja eine Ware, im Kapitalismus ist die Arbeitskraft eine Ware, undenkbar gewesen in anderen historischen Gesellschaften, sie ist die einzige Ware, die die Fähigkeit aufweist, eine Variabilität zwischen ihrem Kostpreis, also ihrem Einkaufspreis, und ihrem Verkaufspreis zu erzielen. Und zwar, wie macht sie das? Ganz einfach, wenn ein Arbeiter, was weiß ich, am Tag 40 Euro braucht, um überleben zu können, bekommt er den als Vorschuss vom Kapitalisten. Das heißt aber ja noch lange nicht, dass er auch nur sozusagen für diese 40 Euro Wert schafft, sondern er kann darüber hinaus einen Wert schaffen. Das heißt, die Arbeitskraft ist die einzige Ware, die in der Lage ist, Mehrwert zu produzieren, weil sie eine Variabilität von Kost- und Verkaufspreis darstellt. Anders allerdings ist es mit den Maschinen und den Produktionsaggregaten, die geben ihren Wert an die Ware nur ab. Ja? Warum habe ich jetzt diesen Exkurs gemacht? Ich komme nochmal auf die zweite objektive Bedingung zurück, die ich vorhin genannt habe. Die Unternehmen müssen billiger produzieren. Was hat das jetzt zu tun mit dieser Frage des Mehrwerts? Marx sagt, der Zwang, und das wäre der dritte objektive Zwang für jedes betriebswirtschaftliche Subjekt am Markt, der Zwang ist, um billiger zu produzieren, muss ein Unternehmen seine Produktivität erhöhen. Produktivität erhöhen heißt, dass es relativ den konstanten Kapitalteil, Maschinen, Produktionsaggregate, gegenüber dem variablen Kapitalteil erhöht. Denn es ist ganz klar, wenn ich eine neue Erfindung habe, die doppelt so viel Waren in der gleichen Zeit produzieren lässt wie vorher, werden die Waren billiger, ich kann sie billiger am Markt anbieten, kann einen größeren Teil von Profit auf mich ziehen. Genau, dieser dritten Bedingung, die Produktivität zu erhöhen, indem man relativ mehr konstantes Kapital, also relativ mehr Produktionsaggregate einführt gegenüber dem variablen Kapital, führt mich auch schon zur vierten Bedingung, die jedes Unternehmen hat, ja, mag es einen Ausbeutungswillen haben oder auch nicht haben, diese Bedingung muss es erfüllen. Es muss nämlich sein Kapital, um seine Produktivität immer weiter zu erhöhen, um immer billiger verkaufen zu können, um immer mehr Profit sich aneignen zu können, muss es sein Kapital akkumulieren. Das heißt, es muss sein Kapital reinvestieren. Es ist, wenn man sich einmal diese drei Bände des Kapitals durchliest, vollkommen absurd zu behaupten, der Marx hat eine Ausbeutungstheorie erstellt, wo die bösen Kapitalisten versuchen, den armen Arbeitern und Arbeiterinnen sozusagen willentlich und bösartig den Mehrwert abzupressen. Ob die das wollen oder nicht, sie haben diese vier objektiven Voraussetzungen, ja, in Konkurrenz zueinander treten, Produktivkraft erhöhen, billiger anbieten, reinvestieren. Diese vier objektiven Bedingungen hat jedes Unternehmen am Markt, die muss es erfüllen, um am Markt konkurrieren zu können. Um also die Ausgangsfrage 1 zu beantworten, was ist das spezifisch Moderne im Kapitalismus? das spezifisch Moderne im Kapitalismus ist, dass das Kapital, wie der Marx ja sagt, ein übergreifendes Subjekt ist, dass dieses übergreifende Subjekt in objektiven Gedanken- und Daseinsformen, objektiven Bedingungen sich entwickelt, die sowohl für Arbeiterinnen als auch für Kapitalisten notwendig sind zu erfüllen, um überhaupt existieren zu können. Das heißt, für Marx ist der Kapitalismus, für diesen kritischen Marx, keine Gesellschaft der willentlichen Ausbeutung, auch keine Gesellschaft, wo ein an sich revolutionäres Subjekt durch seine Stellung im Produktionsprozess dazu gemacht wäre, die Revolution zu vollziehen. Für ihn gibt es auch nicht diese juristische Ideologie, sondern der Kapitalismus hat eine objektive Dynamik, eben diese Verwertung des Werts, in dem alle Gesellschaftsmitglieder eingeschlossen sind, dessen Zwang sie unterliegen. Der Begriff des übergreifenden Subjekts ist ein Totalitätsbegriff. Das ist der Begriff des Klassenkampfes bei Marx nicht. Um noch, das habe ich jetzt angeschnitten, um das vielleicht der Vollständigkeit halber noch zu sagen, diese juristische, ja? Ja, klar. Also um auf diese juristische Ideologie zu kommen, für diesen kritischen Marx ist es in der Tat nicht so, wie noch für den anderen Marx, dass sozusagen durch die Verstaatlichung und Kollektivierung des Eigentums sozusagen hier eine Kontrolle entstehen könnte. Ja? Also die Mär der Planbarkeit des Marktes ist mit diesem kritischen Marx nicht aufrechtzuerhalten. Im Gegenteil, für ihn ist jede Eigentumsform, sei es das freie Eigentum, das private und freie Eigentum des Subjekts, sei es das Kollektiveigentum, das verstaatlichte Eigentum des Proletariats, beide Eigentumsformen sind eine Anweisung auf die Verwertung des Werts. Hier gibt es keine kollektive und keine subjektive Verfügung über Eigentum. Eigentum ist immer eine Anweisung auf diese objektive Dynamik des übergreifenden Subjekts und damit kann der Kapitalismus auch nicht in juristischen Kategorien abgeschafft werden, auch nicht durch Verstaatlichung abgeschafft werden. Und darauf komme ich jetzt. Warum kann der Kapitalismus nicht durch Verstaatlichung nach diesem kritischen Marx abgeschafft werden? Also ich muss dazu sagen, Marx hat nirgendwo eine kohärente Staatstheorie hinterlassen. Also ich werde sozusagen jetzt meine eigenen Reflexionen hier notwendig mit einbringen müssen, beziehe mich aber auf seine Frühschriften Kritik des Hegelischen Staatsrechts oder auch zur Judenfrage und andere Schriften. Da kann man sagen, wenn man diese Schriften mit dem Spätwerk, also den drei Bänden vom Kapital, verbindet und es sozusagen auf eine neue theoretische Abstraktionsebene hebt, kann man sagen, der Staat ist nach Marx nicht in der Lage, die kapitalistische Akkumulation zu kontrollieren. Warum nicht? Ja, weil er auch eben in dieser übergreifenden Bewegung der Verwertung des Werts des übergreifenden Subjekts situiert ist. Ja, der Staat kann nur auf der Ebene der Zirkulation, und auf der Ebene der Zirkulation werden nach Marx kein Wert geschaffen, da wird er nur realisiert, ja, geschaffen wird er in der Produktionssphäre. Der Staat kann nur auf der Ebene der Zirkulation in die gesellschaftliche Reproduktion eingreifen, indem er sich Geld an den Finanzmärkten leiht, ja, das kennen wir heute, oder indem er Steuern abzwackt, wie auch immer, aber der Staat kann selbst keine Verwertung generieren, kann keine betriebswirtschaftliche Verausgabung abstrakt menschlicher Arbeit generieren. Deswegen ist er angewiesen sozusagen auf die Verwertungsbewegung und kann sie nicht kontrollieren. Aber der Staat ist nicht nur sozusagen angewiesen auf diese Verwertungsbewegung, er hat innerhalb dieser Verwertungsbewegung auch eine relative Eigenständigkeit. Er hat nämlich gewisse Aufgaben zu bewerkstelligen, die kennen wir auch alle, die Aufgaben, dass zum Beispiel für Bildung zu sorgen, für Infrastruktur zu sorgen, für das Gesundheitswesen zu sorgen, also für diese Momente zu sorgen, die in der Logik der Betriebswirtschaft, ja, in der Zeitlogik der Betriebswirtschaft nicht aufgehen, die eben sich nicht in dieser Form des Gewinns unbedingt darstellen lassen. Ja? Das heißt, um die Staatstheorie Marx zusammenzufassen, oder wenn man sie so weiterentwickelt, wie ich das mache, auf der einen Seite ist der Staat nicht dominant dieser ganzen Sache, er ist in diese Bewegung der Verwertung des Werts einbegriffen, aber er hat doch relativ eigenständige Formen, relativ eigenständige Aufgaben, die er eben dann auch je nach historischer Situation ausführen kann. Ich werde später im Zusammenhang mit der Sowjetunion da noch drauf kommen. Ja, warum ich eigentlich diesen Durchgang jetzt durch Marx gemacht habe, ist, um hier was ins Spiel zu bringen, was auch in dieser Tübinger Auseinandersetzung vehement abgelehnt wird, nämlich die Frage der Ideologiekritik. Für Marx ist Ideologie nicht etwas, was es später für Lenin sein wird. Ich komme darauf noch. Der böse Wille der Kapitalisten oder die Bösartigkeit der Ausbeutung der Kapitalisten oder wie diese Phrasen der Antiimperialisten alle lauten. Sondern für Marx ist Ideologie, so zumindest wie ich ihn interpretiere, diesen kritischen Marx, eine gewisse Dialektik, die sich an diesen objektiven Formen, Wert, Ware, Geld, abstrakte Arbeit, entzündet. Und zwar in der Frage, wie über diese Formen reflektiert wird. Klar ist, alle gesellschaftlichen Mitglieder müssen diese Formen bedienen, arbeiten und so weiter, um überhaupt leben zu können. Marx sagt, Ideologie wird das Ganze dann, wenn diese Formen, wie eben bei der Aufklärungsphilosophie, als ewig gegebene ontologische Formen zum Beispiel legitimiert werden. Und Ideologiekritik wäre das Gegenteil davon, dass nämlich diese Formen und ihre Legitimierung durch das Bewusstsein des Einzelnen radikal kritisiert werden. Das heißt, Ideologiekritik ist nicht einfach eine Frage von Willen oder von Taktik oder von Interesse, sondern die Frage, wie diese objektiven Gedanken- und Daseinsformen, wie der Marx diese Form nennt, wie die durch das Bewusstsein hindurchgehen, daran entzündet sich die Ideologiekritik. Und ich möchte jetzt einfach schon mal sagen, das ist einfach vollkommen nivelliert worden, das ist eskamotiert worden, das ist für die Arbeit, also ich meine, hier sind ja sicherlich auch gestandene Marxisten, für die mag das alles wie irgendwie Vokabeln von Außerirdischen klingen, ja, aber das ist bei Marx drin und das findet man im heutigen Diskurs nicht, eben weil sozusagen nur der Marx rezipiert wurde, der für die Arbeiterbewegung, für die eigene Legitimation fruchtbar gemacht wurde und der andere esoterische Marx, der da von automatischem Subjekt und übergreifendem Subjekt und so spricht, ja, das war irgendwie alles komisch und das hat man einfach zur Seite geschoben. Ja. Eben aus diesem historischen Grund, um für die Arbeiterbewegung diese Legitimationsideologie zu entwerfen und diese Legitimationsideologie war die Aufklärungsphilosophie verpackt in marxischen Begriffen. Ja, nach diesem Exkurs der Ideologiekritik möchte ich noch auf die zweite Frage antworten, die ich aufgeworfen habe. Ich habe jetzt so ein bisschen was über diese historische Dimension dieser Kategorien gesagt, habe aber gesagt, der Marx tut es noch auf einer zweiten Ebene, auf einer zweiten Reflexionsebene historisieren, und zwar in der Binnenlogik des Kapitalismus. Und in der Tat, diese objektive Bewegung des übergreifenden Subjekts hat für Marx eine Binnenbewegung, die unabhängig ist von dem Willen der Einzelnen. Weil diese Kategorien sind ja vorhanden, die sind real vorhanden. Wir müssen arbeiten, um einfach was zum Knuspern zu haben. Da können wir nicht weg. Das heißt aber, diese eigenen Formen, diese objektiven Gedanken- und Daseinsformen haben auch eine eigene Binnenlogik. Ja, der aufmerksamen Zuhörerin und dem aufmerksamen Zuhörer wird diese Binnenlogik vielleicht jetzt schon nach diesen Ausführungen klar sein. Ich möchte nochmal an das andocken, was ich vorhin gesagt habe, dass jedes Unternehmen verpflichtet ist, am Markt seine Konkurrenz zu seine Produktivität in der Konkurrenz zu steigern. Ich habe auch gesagt, dass es jedes Unternehmen dadurch macht, dass es relativ immer mehr neue technologische Produktionsaggregate einsetzt, um die Produktivität zu erhöhen, also um die Produkte billiger zu machen. Dabei aber die Arbeitskraft, das, was der Marx einen variablen Kapitalteil nennt, aus dem Produktionsprozess eskamotieren muss. Damit ist aber auch schon ein Widerspruch gegeben in dieser objektiven Dynamik, denn auf der einen Seite der Zweck dieser ganzen absurden Veranstaltung, diese Aufhäufung von abstrakter Arbeit, immer mehr abstrakt menschlicher Arbeit, als tautologischer Selbstzweck, wird von dem eigenen Mittel dieser ganzen absurden Veranstaltung unterminiert. Und dieses Mittel ist eben die Produktivkraftsteigerung durch die Konkurrenz. Denn es ist ja vollkommen klar, wenn immer mehr Arbeiter und Arbeiterinnen aus dem Produktionsprozess entlassen werden und der konstante Kapitalteil relativ und auch absolut dazu immer steigt, dann wird die Quelle, die Substanz des Kapitalismus ausgehöhlt, nämlich diese abstrakte Arbeit. Weil dann sind eben immer weniger Arbeiterinnen und Arbeiter beschäftigt, sie allein sind aber die Quelle des Mehrwerts. Das heißt, der Marx historisiert jetzt nicht nur diese bürgerlichen Kategorien und sagt, das sind spezifisch gesellschaftliche Kategorien, die einen spezifischen Inhalt ausbilden, zum Beispiel abstrakte Arbeit, ja, sondern er sagt, dieser ganze Fortschrittsmetaphysik der Aufklärung stelle etwas vollkommen anderes in der Binnenlogik des Kapitalismus entgegen, nämlich die radikale Krisentheorie. Ja, auch, also wenn man sich diese Vorwürfe gegen diese Krisentheorie, die ich auch, wo ich auch mitarbeite, wurde schon gesagt in der Gruppe Exit, der Wertabspaltung, wenn man sich die Gegenargumente gegen diese Krisentheorie anschaut, kann man nur sagen, die Leute haben die Texte nicht gelesen, wo das behandelt wird. Deswegen möchte ich noch mal so kurz was zu dieser Krisentheorie sagen. Im dritten Band des Kapitals sagt der Marx, es gibt einen Kompensationsmechanismus. Es gibt einen Kompensationsmechanismus, der diese Krise aufhalten kann. Das heißt, dieses Drängen, Hinausdrängen der abstrakten Arbeit, des Mehrwerts aus der Produktion aufhalten kann. Und das ist eben diese Produktivkraftsteigerung, indem neue Märkte erschlossen werden. Wir kennen es aus dem Fordismus, da war das zum ersten Mal so richtig. Ja. Neue Märkte erschlossen und diese Produktivkraftsteigerung konnte damit hinausgezögert werden. Allerdings, auch wenn er keine kohärente Krisentheorie hat, sagt schon der kritische Marx im dritten Band des Kapitals, die Kompensation der verringerten Arbeiterzahl durch Steigerung des Exploitationsgrades der Arbeit und damit Ausdehnung der Märkte hat nicht überschreitbare Grenzen. Sie kann daher den Fall der Profitrate wohl hemmen, aber nicht aufheben. Das heißt, schon im 19. Jahrhundert, wo der Kapitalismus noch mindestens 150 Jahre Entwicklungsdynamik vor sich hatte, antizipiert der Marx eine innere Schranke des Kapitals. Und zwar sagt er, die innere Schranke des Kapitals ist das Kapital selbst. Und warum ist es das? Weil es seine eigene Substanz, seinen eigenen Zweck, die Verwertung aushöhlt durch die Steigerung der Produktivkräfte. Schon im 19. Jahrhundert hat das der Marx antizipiert. Ich komme auf diese Krisentheorie nochmal, denn wenn man die heutigen Zustände erklären will, dann geht es meiner Ansicht nach gar nicht ohne die. Ja, das war es eigentlich jetzt schon zu Marx. Ich möchte jetzt daran meine Reflexion anknüpfen. Und zwar möchte ich schauen, sagen, wie ist die Arbeiterbewegung mit diesem Marx umgegangen? Ne? Wie ist sie umgegangen auf der einen Seite mit diesem radikal kritischen Marx? Wie hat sie den rezipiert? Und wie hat sie diesen anderen Marx der Aufklärungsideologie rezipiert? Das heißt, wie ist sie mit diesem doppelten Marx umgegangen? Weil nur wenn man versteht, wie sie damit umgegangen ist, kann man verstehen, warum die Arbeiterbewegung eigentlich nicht versagt hat, sondern ihr Ziel erfüllt hat und warum es deswegen heute auch so um sie steht, wie es um sie steht. Warum habe ich aber jetzt gerade sozusagen den LaSalle und den Lenin ausgewählt, um zu zeigen, wie dieser Marx rezipiert wurde? Ganz klar, Ferdinand LaSalle stand ja auch im Diskurs mit Marx, steht für den westlichen Marxismus, die Sozialdemokratie, und Lenin steht für den östlichen Marxismus, den sogenannten orthodoxen Marxismus, der denkt, er könne den ursprünglichen Marx, den Massen, predigen. Wenn man sieht, wie zum Beispiel Ferdinand LaSalle, was er hier sozusagen übernimmt, dann sind es eben genau jene Kategorien des bürgerlichen Marx. Oder auch das von Hegel und der Aufklärungsphilosophen, und diesen kritischen Marx schiebt er beiseite. Um das zu illustrieren, möchte ich einfach die Grundthesen der LaSalle'schen Theorie vortragen. Beziehe mich dabei auf seine Schrift Offenes Antwortschreiben an das Zentralkomitee zur Berufung eines allgemeinen deutschen Arbeiterkongresses zu Leipzig. Das ist ein Antwortschreiben auf eine Vorbereitungskomitee des Arbeitervereins, sozusagen des Vorläufers der späteren Sozialdemokratie, also auch historisch von Interesse. Und da ist die zentrale These von LaSalle, dass er sagt, es gibt eine Theorie des eisernen Lohngesetzes, die besagt, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen immer nur das Minimum von den bösen Kapitalisten sozusagen subjektiv und willentlich immer nur das Minimum sozusagen ihrer Lebenserhaltungskosten zugestanden bekommen und dass der Großteil des Gewinnes eben in die Hand der Kapitalisten und Kapitalistinnen fließt. Wie will er diesem ganzen Problem abhelfen? Er sagt, dazu muss sich die Arbeiterklasse in den Staat integrieren. Der Staat ist für ihn eine neutrale Form, wie für Kant auch. Da muss sich die Arbeiterklasse in den Staat integrieren, muss die politischen Freiheiten, ja, Freiheit, Gleichheit, erkämpfen, um, und jetzt zitiere ich einfach mal, weil es so schön treffend ist, um den Arbeiterstand zu seinem eigenen Unternehmen zu machen. Der Arbeiterstand soll sein eigenes Unternehmen werden, weil wenn er das ist mit Hilfe des Staates, dann kommt die Produktivität ihm zugute und nicht mehr diesen schrecklichen Kapitalisten, die alles sowieso nur bösartig die Arbeiterklasse ausbeuten. Was natürlich auch dann bei LaSalle damit zusammenhängt, ist, dass er eben nicht nur diese politischen Freiheiten positiv als Emanzipationshorizont tatsächlich sieht. Ja. Wenn der Marx gesagt hat, diese Freiheit, Gleichheit auf der Zirkulationssphäre, dass die Arbeitskraft selbst eine Ware wird, das ist Bedingung der Möglichkeit des Kapitalismus in seiner repressiven Form. Gibt es nicht bei LaSalle. Das Gegenteil ist der Fall. Er sagt, na, Freiheit und Gleichheit, das braucht man, das müssen wir haben, um sozusagen unser eigener Unternehmer zu werden. Deswegen streitet er auch für das allgemeine Wahlrecht. Das ist für ihn ganz besonders wichtig, weil wenn natürlich die Masse der Leute, die Arbeiter und Arbeiterinnen, wählen können, können sie ihre eigenen Repräsentanten wählen. Da der Staat sowieso nur eine neutrale Instanz ist, kann man dann mit diesen gewählten Repräsentanten und Repräsentantinnen aus den eigenen Reihen das Kommando übernehmen. Der Staat kann dann Kredite geben für diese Arbeiterklasse als ihr eigenes Unternehmen und dann kann man alles wunderbar machen. Also ich habe schon angedeutet, also hier ist vom kritischen Marx nichts mehr. Keine objektiven Gedankenformen, keine objektiven Daseinsformen, keine Verwertung des Werts, keine Kritik der Zirkulationssphäre. Das Gegenteil ist der Fall. Das alles wird positiv aufgenommen und nur sozusagen der aufklärungsideologische Marx rezipiert. Jetzt darf man es natürlich der Arbeiterklasse nicht so einfach machen. Nicht nur, dass sie diesen ideologiekritischen Reduktionismus, ich finde das entscheidend, diesen ideologiekritischen Reduktionismus durchzieht. Die Arbeiterklasse ist selbst ideologisch geworden, denn sie war eine Modernisierungslinke. Das, was der Kapitalismus im 19. Jahrhundert gebraucht hat, der westliche Kapitalismus, war eine massenhafte Integration der Arbeiter und Arbeiterinnen in den Kapitalismus. Das ging eben nur, indem sie sich die freien, gleichen Rechte angeeignet haben, indem sie Wahlrecht hatten, Gewerkschaften, Vereinigungen gründen konnten, etc. etc. Der Kapitalismus bedurfte dieser Integration der Massen von Arbeiter und Arbeiterinnen in die Gesellschaft, um überhaupt weiter akkumulieren zu können, um einen Großteil der Massen ausbeuten zu können. Und da war die westliche Sozialdemokratie voll dabei. Ja? Also die politische Partei, wie wir sie kennen, stammt aus der SPD. Das ist das Vorbild aller neuen Parteien, auch wie wir sie heute noch haben. Das heißt, LaSalle, westlicher Marxismus, Legitimation der Arbeit, Legitimation der bürgerlichen Werte anstatt Kritik und Integration in den Kapitalismus. Man kann das sehr schön mit den Worten Bernsteins ausdrücken, der dann gesagt hat, das, was gemeinhin Endziel des Sozialismus nennt, ist mir nichts, die Bewegung ist mir alles. Emanzipationshintergrund waren bürgerliche Werte, der kritische Marx, vollkommen liquidiert und die Bewegung ging weiter und zwar mitten rein in den Ersten Weltkrieg. Die Kriegsanleihen von der SPD mitgetragen und das kommt eben durch diesen ideologiekritischen Reduktionismus. Ja, dass eine solche Partei sozusagen innerhalb von weniger Jahre auf einmal mitmarschiert in den Krieg und den nationalen Imperialismus des Ersten Weltkriegs, hat damit zu tun, dass sie an den kritischen Marx nicht in keinster Weise rangereicht wurde. Ja? Dass man sagt, diese Begriffe Arbeit, Freiheit, Gleichheit, die sozusagen als ontologische, positive Kategorien von der Aufklärungsphilosophie gekommen sind, dass man die sagen nochmal gesteigert positiviert hat und den kritischen Marx vollkommen zur Seite geschoben. Vollkommen zur Seite geschoben. Und indem diese Arbeiterklasse in den Kapitalismus sich integriert hat, hat sie nicht ihr Ziel aufgegeben, sondern hat ihr Ziel verwirklicht. So ist die Geschichte der Arbeiterbewegungslinken zu sehen. Der Arbeiterbewegungsmarxismus hat mit der knallharten Integration in den Kapitalismus, mit der Bewilligung der Kriegsanleihen im Ersten Weltkrieg seine Aufgabe vollbracht. Die Ziele wurden nicht verraten, sondern sie wurden erfüllt.
Ja, vielleicht kurze Einladung dazu, dass das war auch nicht nur eine rein spezifisch deutsche Sache mit der Arbeiterklasse, sondern zum Beispiel auch die französischen Sozialisten oder auch in anderen Ländern haben den Kriegsanleihen mit zugestimmt und war auch in der Situation, nachdem auch teilweise Gespräche stattfanden, immer wieder die Sache, ja, in der Situation geht die Nation und das Interesse des Vaterlandes über die der Arbeiterklasse hinaus.
Absolut, ja. Ich denke, in Deutschland war das, hat sich alles spezifisch entwickelt. Die Singularität von Auschwitz ist natürlich eine spezifisch deutsche Geschichte, da hat es nochmal alles einen anderen Hintergrund, aber es war natürlich eine globale Sache, absolut. Ja. Die gesamte Arbeiterbewegung hat ihre Ziele erreicht, indem sie sich in den Kapitalismus integriert hat. Ja, ich habe jetzt sozusagen hier den westlichen Marxismus in Form von Lassalle genommen, also der erste Teil ist gleich zu Ende, jetzt kommt der Lenin noch, dann mache ich eine Pause. Ich möchte jetzt sozusagen für den östlichen Kapitalismus, für den Staatskapitalismus des Ostens Lenin heranzitieren. Bevor ich das allerdings mache, muss ich nochmal einige Reflexionen anstellen zu der Frage des Finanzkapitals, weil für den Lenin in seiner Schrift Der Imperialismus als höchste Stadium des Kapitalismus spielt das Finanzkapital eine Rolle. Und wenn man sozusagen nicht mit dem Hintergrund der marxischen Theorie erkennt, warum historisch das Finanzkapital eine solche Rolle spielt, kann man auch sagen, die leninische Position nicht nachvollziehen. Deswegen will ich eben aufgrund dieser akkumulationstheoretischen Betrachtung von Marx die Rolle des Finanzkapitals Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts kurz darstellen. Es war ja so, dass dieser 19. Jahrhundert, dieser liberale Privateigentum-Kapitalismus abgelöst wurde durch eine sagen, eher staatlich, gerade im 20. Jahrhundert, eine staatlich konzentrierte Form der Akkumulation. Und da spielt eben dieses Finanzkapital, was eben auch Gegenstand der Debatte war, bei Hilferding zum Beispiel, der hat ein Buch drüber geschrieben, ein ziemlich gutes, für einen Sozialdemokraten. Da kam es sozusagen zum ersten Mal auf. Und das muss man natürlich sagen, dieses Finanzkapital, das der Lenin nachher in übelster Weise diffamieren wird, ist nicht vom Himmel gefallen, sondern es ist organisch aus den Bedürfnissen des Kapitals selbst entwachsen. Denn im 19. Jahrhundert waren die Kapitalisten und Kapitalistinnen nicht mehr in der Lage, sagen, ihr eigenes Unternehmen kapitalintensiv zu tragen, weil es hat sich etwas verändert. Die Vorauskosten für jedes Unternehmen sind extrem gestiegen. Warum sind die extrem gestiegen? Das kann man auch mit Marx erklären. Da ja dieser konstante Kapitalteil, bin da vorhin drauf eingegangen, relativ immer größer wird, werden auch die Summen, die man sozusagen investieren muss, immer größer und ein einzelnes betriebswirtschaftliches Unternehmen war nicht mehr in der Lage, diese Summe selbst zu stemmen. Das heißt, es hat sich eine neue Unternehmensform gegründet, die Aktiengemeinschaft, wo die verschiedenen Kapitalisten und die verschiedenen Kapitalistinnen zusammen ein Konglomerat, ein Unternehmenskonglomerat gebildet haben, wo quasi diese Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter mit höheren Vorauskosten von mehreren betriebswirtschaftlichen Subjekten zusammengetragen werden konnte. Ja? Das heißt, das Finanzkapital, die Institution der Banken, das Sammeln von Geld in Banken, war eine spezifische Notwendigkeit Ende des 19. Jahrhunderts für den Kapitalismus in seiner Entwicklung selbst. Ja? Das Geld sollte nicht mehr brach liegen bei dem einzelnen Unternehmen, das immer warten musste, sondern das Geld aufhorten musste, bis es irgendwann in einem Zyklus das wieder reinvestieren kann, sondern der Kapitalismus bedurfte einer Permanenz der Reinvestition. Das Geld wurde in Banken gesammelt. Es gab zum ersten Mal ein riesiges Maß an Kreditvergabe. Also diese höheren Vorauskosten wurden mit Krediten finanziert. Und ein Kredit ist ja nichts anderes, wie will man das nennen, als eine Hoffnung auf zukünftigen Mehrwert. Das heißt, das Finanzkapital hat schon etwas Krisenhaftes, weil es sozusagen diese Hoffnung auf zukünftigen Mehrwert sozusagen extrem gesteigert hat, wie das im liberalen Kapitalismus noch nicht der Fall war. Gut, vor diesem Hintergrund dieser Entwicklung des Finanzkapitals sozusagen organisch aus dem Bedürfnis des Kapitals selbst und nicht etwa, weil da irgendwelche böswilligen Finanzjongleure gedacht haben, wir machen jetzt mal irgendwie so ein Finanzkapital oder so. Vor diesem Hintergrund ist das nur zu reflektieren und ist die Leninsche Theorie auch nur zu reflektieren. Also ich möchte von Anfang an sagen, wenn ich jetzt auf den Lenin eingehe, da gibt es keinen doppelten Lenin. Ja, also das gibt es nicht, es gibt den kritischen Lenin einfach nicht. Lenin hat vollkommen, sozusagen, ist vollkommen in dieser Schiene der bürgerlichen Aufklärungsideologie gefahren, und von welchem Standpunkt aus er das gemacht hat und mit welchen Kategorien er das gemacht hat, das möchte ich kurz noch entwickeln, bevor wir dann eine Pause machen können. Ja, ich habe schon auf diese Schrift von Lenin hingewiesen, der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus. Man kann sagen, diese Schrift ist eine Kritik in der Affirmation. Was heißt das, Kritik in der Affirmation? Lenin kritisiert den Kapitalismus in zumindest ein paar Sachen, aber diese Kritik ist oberflächlich. Im Grunde genommen geht es ihm eben auch darum, dem Imperialismus eine relative Berechtigung zuzugestehen. Ist ja ganz klar, wenn ich sozusagen als Ursprung diese Klassenkampfteleologie habe, ja, was weiß ich, sagen, es ist notwendig, durch all diese Klassengesellschaften über die Jahrhunderte hindurchzugehen, damit irgendwann im Kommunismus, wenn die Produktivkräfte wunderbar entwickelt sind, dass dann die klassenlose Gesellschaft entsteht, ist das eine teleologische Bewegung, eine aufsteigende Bewegung, ja, analog zu Kant, eine aufsteigende Bewegung. Und wenn es eine aufsteigende Bewegung ist und der Imperialismus das höchste Stadium des Kapitalismus ist, ja, dann muss er in dieser aufsteigenden Bewegung natürlich auch eine relative Berechtigung haben. Diese relative Berechtigung spricht Lenin dem Imperialismus zu, indem er ihn lobt und sagt, im Imperialismus, sozusagen in diesem höheren Vergesellschaftungsgrad durch das Finanzkapital, sind nicht mehr sozusagen nur auf Unternehmerebene, sondern der Vergesellschaftungsgrad des Kapitals ist ja durch diese Finanzkapitalisierung ein ganz anderer. Dieser Vergesellschaftungsgrad des Kapitalismus wurde vom Imperialismus entwickelt, und das ist das Gute an ihm. Das ist seine historische Berechtigung. Damit gegeben ist eine zweite relative historische Berechtigung des Kapitalismus. Lenin sagt, die Arbeitsorganisation, ich komme nachher noch auf das Beispiel der Deutschen Post, die Arbeitsorganisation des Kapitalismus, des Imperialismus ist eine positive. Man müsste sozusagen einfach nur diesen ganzen Spekulanten und diesen ganzen Raffgierern die Köpfe abschlagen, könnte den Produktionsapparat, so wie er ist, sich aneignen, und man wäre schon im Kommunismus. Das heißt, dem Imperialismus wird zugestanden, eine relative Berechtigung in der Strukturierung der Arbeitsorganisation, die vom Proletariat einfach übernommen werden könnte. Ja, da gibt es dann, komme ich gleich zu dem vierten Punkt, der relativen Berechtigung, die der Imperialismus hat. Und da möchte ich erstmal dieses Zitat von Lenin vortragen aus Staatenrevolution. Die Kommune ist die von der proletarischen Revolution endlich entdeckte Form, unter der die ökonomische Befreiung der Arbeit sich vollziehen kann. Also müssen wir vorstellen, da hat der Marx drei Bände über das Kapital geschrieben mit dem Begriff der abstrakten Arbeit und hat sich da irgendwie Jahre hingesetzt, um zu zeigen, welche destruktive Form, welche paradoxe, verrückte Form diese abstrakte Arbeit hat, die ist vollkommen gleichgültig gegenüber dem Inhalt ist. Und dann kommt eben der Lenin auch aus einem spezifischen historischen Kontext, auf den komme ich später noch, und sagt, die Befreiung der Arbeit ist möglich geworden. Vierte relative Berechtigung des Kapitalismus, er die Befreiung der Arbeit ermöglicht. Befreiung der Arbeit. Ja, wie vollzieht sich, muss man fragen, nun diese Befreiung der Arbeit durch die Arbeiterklasse? Klar ist natürlich, also diese Arbeit wird ja auch als ontologische Kategorie von Lenin aus quasi aufgefasst. Wie kann diese Arbeit endlich befreit werden? Dafür ist bei Lenin auch der Staat eine zentrale Instanz. Man sieht schon Staat und Revolution. Ja? Als ob mit dem Staat eine emanzipatorische Revolution zu machen wäre. Diese Illusion hatte Lenin, und zwar liegt das einfach auch an der Art und Weise, wie er sozusagen in seiner klassenteleologischen Konzeption die Kategorie Staat auffasst. Denn für ihn ist nicht wie für Marx der Staat eine spezifisch gesellschaftliche Form. Überhaupt ist die Lenische Kritik keine Kritik der bürgerlichen Formen, sondern es ist immer nur eine Kritik des Klasseninhalts dieser Formen. Damit ist aber auch der Staat eine relativ neutrale Instanz. Er ist zwar immer ein Medium der Klassenherrschaft, aber indem er das ist, kann er eben vom Proletariat benutzt werden, wenn das Proletariat selbst an die Macht kommt. Ja? Und diese klasseninhaltliche Kritik des Staates führt zur nächsten relativen Berechtigung, die Lenin dem Imperialismus zuschreibt. In den peripheren Ländern des Weltmarkts, wie eben damals Russland und auch anderen östlichen Ländern, ist eine Demokratisierung durch den Staat und nicht wie bei Lassalle in den Staat möglich. Die Diktatur des Proletariats nach Lenin ermöglicht die größtmögliche Form der Demokratie, und in der Tat ist hier der Demokratiebegriff ein positiver, wie der Staatsbegriff ein positiver ist, und das kommt eben von Kant und nicht von Marx. Nicht von diesem kritischen Marx, wie ich versucht habe, das hier zu entfalten. Man muss natürlich auch sehen, sozusagen, dass der Lenin hier auch in einem historischen Kontext wirkt. Ja. Während sozusagen im Westen Lassalle, der westliche Arbeiterbewegungsmarxismus, sich in den Staat integrieren wollte, ihn als neutrale Instanz gesehen hat, um dadurch dann an die Macht zu kommen, ist es bei Lenin anders. Für ihn ist der Staat tatsächlich keine neutrale Instanz, wie das noch für Lassalle ist, sondern für ihn ist der Staat eben eine, sozusagen, die Kritik am Staat eine reine Inhaltskritik. Und zwar, wie gesagt, das Proletariat kann hier die Kommandohöhen übernehmen, und damit ist auch die siebte relative Berechtigung des Imperialismus gegeben. Der Staat als Nationalstaat hat die Nation auch, hat ihre relative Berechtigung. Denn nur über die nationale Anerkennung als ökonomisches Subjekt auf dem Weltmarkt ist es möglich, in Russland die Revolution zu vollziehen. Ja? Nicht mehr wie im westlichen Arbeiterbewegungsmarxismus, wir integrieren uns sozusagen in den Staat und versuchen dadurch an die Macht zu kommen, sondern wir integrieren uns durch den Staat, denn man muss ja sehen, dass in Russland damals viel imperialistisches Kapital war, sozusagen, ja? Dass natürlich die Arbeiterbewegung dort überhaupt noch gar nicht die Form hatte, die rechtlichen Instrumente hatte, um sich in den Staat zu integrieren. Sie konnte sich nur integrieren, emanzipieren von diesem imperialistischen Kapital, indem sie durch den Staat hindurch und nicht mit dem Staat die Revolution vollzieht. Ja, das waren jetzt die relativen Berechtigungen, die der Imperialismus nach Lenin hat. Aber natürlich gibt es auch neben dieser relativen Berechtigung, die ja eben der Befreiung der Arbeit, sagen, der Verstaatsbürgerlichung des Proletariats und so weiter und so fort zuschreibt, gibt es natürlich auch Kritikpunkte bei Lenin am Imperialismus. Und diese Kritikpunkte will ich kurz zusammenfassen. Gegeben ist auch hier wieder, und das ist auch sozusagen typisch für den Arbeiterbewegungsmarxismus, dass er zum Beispiel die juristische Illusion übernimmt, ich habe es vorhin schon angewiesen, das Kollektiveigentum sei planbar. Die Mär von der Planbarkeit des Staates, indem der Kollektivwille des Proletariats das Eigentum in die Hand nimmt, sei der Wert planbar. Nonsens nach Marx. Ja, das ist dieses übergreifende Subjekt, dieses automatische Subjekt, was sich jeder Kontrolle entzieht. Und der Zusammenbruch der Sowjetunion hat natürlich sagen, das historische Scheitern dieses Modells dann auch exekutiert. Wichtig ist eben diese juristische Illusion, man könnte quasi mit dem Eigentum unter Kollektivkontrolle den Staat, den Staat und eben auch die Verwertung planen. Allerdings ist vielleicht viel entscheidender an der Kritik des Imperialismus dieses Zitat oder was aus diesem Zitat hervorgeht. Ich lese kurz vor, auch diesmal aus Staatenrevolution. Man stürze, also das ist dieses, kennen sicherlich die meisten von euch, wo eben die Deutsche Post als das Instrumentarium vorstellt, sozusagen als das Vorbild einer sozialistischen Revolution in Russland, das sei die Deutsche Post. Ja. Da sagt er eben in diesem Zitat, man stürze die Kapitalisten Man breche mit der eisernen Faust der bewaffneten Arbeiter den Widerstand dieser Ausbeuter. Man zerschlage die bürokratische Maschinerie des modernen Staates. Und wir haben einen von dem Schmarotzer befreiten, technologisch hochentwickelten Mechanismus vor uns, den die Vereinigten Arbeit sehr wohl selbst in Gang bringen können, indem sie Techniker, Aufseher, Buchhalter anstellen und ihrer aller Arbeit wie die Arbeit aller Staatsbeamten überhaupt mit dem Arbeitslohn bezahlen. Hier wird ganz deutlich, nicht nur, dass der kritische Marx verworfen wurde, nicht nur, dass in dem Problem der Ideologiekritik überhaupt gar nicht rangekommen wird, denn hier wird von Schmarotzer geredet, in Staatenrevolution spricht Lenin von der Willkür der Finanzoligarchen. An das Problem dieser objektiven Gedankenformen und Daseinsformen und ihrer Reflexion durch das Bewusstsein hindurch ist ja keine Rede mehr, weil es gibt für Lenin diese objektiven Gedankenformen gar nicht als negative, denn die Arbeit ist ja eine positive ontologische Kategorie, die befreit werden muss. Ja? Damit ist aber nicht nur so, dass der östliche Staatskapitalismus in Form von Lenin diesen ideologiekritischen Reduktionismus auf die Spitze getrieben hat. Im Gegenteil, der Staatskapitalismus und seine Protagonisten und Protagonistinnen waren selbst durch und durch ideologisch. Ich möchte hier, wie ich bei Marx einen Exkurs zur Ideologie gemacht habe, hier einen Exkurs zur Ideologiekritik bei Lenin machen. Ich könnte sehr viele Sachen bringen, möchte mich aber auf zwei Sachen beschränken. Lenin spricht, glaube ich, auch in Staatenrevolution oder eben in seiner Schrift über den Imperialismus, das kann ich jetzt nicht genau sagen, von zum Beispiel den sentimentalen Intelligenzler, den er die ehrlichen und rechtschaffenen Arbeiter gegenüberstellt. Dieser Affekt gegen die Theorie, die sentimentale Theorie, wurde später in der Sowjetunion, vor allem dann unter Stalin, antisemitisch aufgeladen. Der Antisemitismus der Sowjetunion hat sich nicht gegen die raffgierigen Jongleure des Finanzkapitals gerichtet, weil es gab sie nicht, das Ganze war ja unter Staatskontrolle in Anführungszeichen, sondern eben der Antisemitismus hat sich gegen die abstrakte Theorie der verweichlichten Theoretiker und Theoretikerinnen gerichtet. Und auch da, das findet man schon bei Lenin, ja, wenn er gegen sentimentale Intelligenzler hier polemisiert. Allerdings, was natürlich viel problematischer ist, ist tatsächlich das, und ich würde sagen, das ist eigentlich das, was von den Antiimperialisten heute hauptsächlich rezipiert wird, dass Lenin hier die marxische Kritik der politischen Ökonomie einfach nicht verstanden hat. Er tut hier so, als ob diese Schmarotzer, diese Finanzjongleure, dieses Finanzkapital vom Himmel gefallen ist, als ob das mit der realen Produktion, mit der realen Arbeit, mit der realen Investition nichts zu tun hat, darf sie auch nichts zu tun haben, weil es ist ja das Gute, Arbeit, Produktion und so weiter. Und tut so, als ob dieses Finanzkapital die Zuspitzung der Willkürherrschaft einer Klasse über die andere ist. Für das Finanzkapital ist für Lenin die Zuspitzung der Klassenherrschaft in ihrer pervertierten Form des finanzkapitalistischen Privateigentums. Ja? Und ich würde sagen, Lenin fährt hier schon eine strukturell antisemitische Ideologie auf, indem er eben diesen Zusammenhang nicht klar macht, dass dieses Finanzkapital sich notwendig aus dem Kapitalismus entwickelt hat, notwendig aus einer Krise des westlichen Kapitals entwickelt hat. Dieser Zusammenhang wird zerrissen, die Produktionssphäre, also das, wo eben die abstrakte Arbeit produziert wird, wird von der Finanzsphäre, der Zirkulationssphäre abgekoppelt, wo der Mehrwert realisiert wird. Und es wird eine Gegenüberstellung gemacht, die Befreiung der ehrlichen Arbeit der Proletarier und Proletarierinnen gegenüber dem raffenden, gierigen Finanzkapital der Finanzoligarchen. Man muss natürlich sagen, wenn ich hier von strukturellem Antisemitismus spreche, dass Lenin vor 1945 gewirkt hat. Man kann Lenin in der Tat nicht mit heutigen Maßstäben messen. Heute ist es vollkommen klar für mich, wenn jemand so eine Ideologie auffährt, ist das antisemitisch. Tendiert es zwangsläufig zu einem Antisemitismus. Bei Lenin kann man das nicht sagen, das war vor 1945. Aber mit dem Anspruch, ein emanzipatorischer Theoretiker zu sein, hätte er natürlich in der Tat sehen können, dass seit dem Kapitalismus dieser Zusammenhang von Schmarotzern und Judentum real seit 300 Jahren praktiziert wird. Ja, hat ja viel Hegel und Kant gelesen, da hätte er sehen können. Ja, beim Kant das Judentum als Volk des Betrügers oder Volk der Betrüger. Wenn ich von strukturellen Antisemitismus spreche, muss ich vielleicht noch einige ich denke, den meisten von euch wird der Begriff geläufig sein, einigen nicht. Ich möchte daran noch einige Reflexionen anstellen. Es gehört wahrscheinlich einfach auch zur theoretischen Redlichkeit, zu sagen, woher das eigentlich kommt, diese Theorie. Diese Theorie kommt von einem wertkritischen Theoretiker mit dem Namen Moishe Paston. Moishe Paston knüpft an die marxische Kritik der politischen Ökonomie an und versucht, sie ideologiekritisch zu reformulieren. Also genau das, was der Arbeiterbewegungsmarxismus nie gemacht hat. Und Paston sagt, in dem Kapitalismus gibt es einen Gegensatz zwischen Ware und Geld, zwischen Gebrauchswert und Tauschwert, der sozusagen in seiner Präsentation oder in seinem Akt eine Differenz aufbaut zwischen einer scheinbar konkreten Seite und einer scheinbar abstrakten Seite, die dieser konkreten Seite diametral gegenübersteht. Ja? Die Ware, die Arbeit als das konkret insinuierte Eigentliche, dem äußerlich das abstrakte Finanzkapital, das abstrakte Geld gegenübergestellt wird. Und Moishe Paston sagt nun, man kann zum Beispiel den Nationalsozialismus oder überhaupt den Antisemitismus begreifen als die Pervertierung dieser Ideologie, indem das Konkrete, die Arbeit, positiviert wird und das Finanzkapital, das abstrakte Geld, dämonisiert wird. Das ist die strukturelle Argumentation, das ist die strukturelle Ebene des Antisemitismus. Ich mag erinnern, oder ich mag nicht erinnern, man muss erinnern an die Parole der Nazis, das raffende jüdische Kapital gegenüber dem ehrlichen deutschen schaffenden Kapital. Ja? Ich möchte noch kurz diese Form des strukturellen Antisemitismus an die Krisentheorie anschließen. Es ist ja ganz klar, wenn der Marx sagt, Mehrwert wird nur auf der Ebene der abstrakten Arbeit produziert, das Finanzkapital selbst, diese Differenzspekulationen können keinen Mehrwert produzieren, weil hier wird nur auf der Zirkulationsebene billiger verkauft oder teurer gekauft, das heißt, hier wird kein Mehrwert produziert, dann ist ganz klar, dass diese Form des Finanzkapitals, ja, diese scheinbare Willkür der raffgierigen Spekulanten und Schmarotzer, sagen, nur die Erscheinung, die Folge ist einer Ursache, die auf der Ebene der abstrakten Arbeit selbst liegt. Der Krisenmechanismus, die radikale Krisentheorie von Marx, ist eine Krisentheorie eben auf der abstrakten Arbeit, auf der Ebene der abstrakten Arbeit, wo das Mittel dieser ganzen absurden Veranstaltung, nämlich die Konkurrenz und der Zwang zur Produktivkraftsteigerung, sich gegen den Zweck dieser absurden Veranstaltung, nämlich die Verwertung, kehrt, indem immer mehr mehrwertschaffendes Kapital raus eskamotiert wird, nämlich die Arbeitskraft. Das heißt, ich möchte über Moishe Paston hinausgehen und möchte die Kategorie des strukturellen Antisemitismus im Zuge der Krisentheorie formulieren, indem ich sage, je heftiger die Krise wird, je mehr sozusagen das Kapital flieht auf die Finanzsphäre, wo die sogenannten raffgierigen Spekulanten hausen, desto näher ist diese Ideologie am Antisemitismus, weil sie Ursache und Wirkung verdreht und die Krise des Kapitalismus, die wieder Marx schon antizipiert hat, auf eine finale Krise hinauslaufen wird, eine Krise dieser objektiven Form, und dass diese Krise eben ihre Ursache nicht im Finanzkapital hat, dass da nicht irgendwelche Leute willkürlich raffgierig spekulieren, sondern dass es eine Folge ist aus der Krise der Arbeit. Es kann Kapital nicht mehr produktiv investiert werden, muss in die Finanzmärkte fliehen, und das ist die Folge und nicht die Ursache der Krise. Ich möchte abschließen, bevor ich die Pause mache, nochmal die Ergebnisse zusammenfassen. Weder der westliche Marxismus noch der östliche Marxismus kam an diese Fetischkritik, an diese Kritik der politischen Ökonomie, an diese radikalen Kritik der Form abstrakte Arbeit, Wert, Ware, Geld heran, hat damit natürlich auch der aufkommenden Ideologie in Deutschland der Nazis nicht wirklich was entgegenzusetzen gehabt. Es ist natürlich so, dass die Kommunisten und Kommunistinnen gegen die Nazis gekämpft haben, ja? Aber indem sie eben diese Arbeitskritik nicht radikal forcieren konnten, ja, konnten die Nazis dieses Feld besetzen. Arbeit macht frei. Ja? Über dem Tor von Auschwitz. Und man müsste doch denken, dass spätestens nach Auschwitz diese Linke irgendwas mitgenommen hat, sich auf diesen Marx beruft, irgendwie versucht, mit ihrer eigenen, ja, mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihrer eigenen katastrophalen Geschichte auch umzugehen. Und zumindest, ich werde darauf im zweiten Teil kommen, das Existenzrecht des Staates Israel bedingungslos anerkennt. Das müsste man meinen, wäre Grundkonsens der Linken, sollte Grundkonsens der Linken aus der eigenen Geschichte sein. Nichts weniger als das. Nichts weniger als das. Und damit mache ich eine Pause und werde dann im zweiten Teil auf aktuelle Entwicklungen meine Kritik an der antideutschen und antiimperialistischen Ideologie weiterführen.